In diesem Sinne ist die Entscheidung für den Tieftagebau in Nordrhein-Westfalen auch eine Entscheidung, die eben über den Debrief und diesen Eliten- und Wissenspersonentransfer organisiert wurde. Und das wiederum ist eben eine Geschichte, die sich, wie ich eben argumentiere, nur verstehen lässt, wenn man die Geschichte des Braunkohlenbergbaus eben aus der Perspektive der Revierverflechtung erzählt.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Das Interview ist Teil der Berichterstattung zur Tagung Vergessenes Revier, die von der Landeszentrale für politische Bildung NRW initiiert wurde und neben der Landeszentrale vom LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, vom Team der LVR-Geschichten und dem Nebräuninghausen-Herzogenrath veranstaltet wurde. Ich spreche mit Dr. Jan Kellershohn über Verbandspolitik und Revierverflechtungen im deutschen Braunkohlenbergbau. Dabei schauen wir uns die Rolle von Unternehmensverbänden seit dem Kaiserreich an, sprechen über Kartellpolitik, Wissensaustausch und über die wirtschaftliche Selbstorganisation einer Branche, die sich über mehrere Reviere in ganz Deutschland erstreckte und erstreckt. Und am Schluss, das ist kein Witz, geht es auch noch kurz um kleine alte Kröten. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Möglichkeiten, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird, und zentral ist dabei die Ankündigungsfolge zur Tagung über das Vergessene Revier, auf dem Herr Kellershohn sein Thema auch vorgestellt hatte. Er war auch schon einmal hier zu Gast gewesen, und zwar zum Mitteldeutschen Revier rund um das Wendejahr 1990. Deshalb habe ich ihn als erstes gefragt, wie er darüber hinaus zur Beschäftigung mit der Verbandsvernetzung der verschiedenen deutschen Reviere kam. Ich wünsche euch nun viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Mai 2026.
Ja, meine Beschäftigung mit der Geschichte des Braunkohlenbergbaus beschränkt sich nicht nur auf die Zeit um 1990, also die Transformations- und Deindustrialisierungsgeschichte, die wir in einem Bandprojekt, der jetzt kurz vor dem Erscheinen steht, behandelt haben, sondern mein eigentliches Interesse an der Geschichte des Braunkohlenbergbaus kommt stärker aus der Geschichte des 19. Jahrhunderts und der Geschichte der Genese oder der Industrialisierungsgeschichte dieser Branche. Das hat aber natürlich auch einen eminent zeithistorischen Charakter, also einen eminenten Hintergrund in der jüngsten Zeitgeschichte, der ein bisschen auf die Erinnerungslandschaft des Braunkohlenbergbaus beziehungsweise der Erinnerungslandschaft der Industriegesellschaft, der Deindustrialisierung oder auch der Industriekultur verweist. Und das ist eigentlich, und das führt uns jetzt schon in die Geschichte oder in meinen Vortrag, in meine konzeptionellen Überlegungen zur Verbandspolitik oder zur Verbandsgeschichte selbst.
Der Vortrag, der fand ja statt im Rahmen der Tagung Das Vergessene Revier. Es geht um Verbandspolitik und Revierverflechtung. Was ist sinnvoller zu besprechen? Erst einmal, was Verbandspolitik und Revierverflechtung sind oder warum der Zeitraum von der Weimarer Republik bis zur deutschen Teilung besprochen wurde?
Vielleicht erstmal diesen Begriff der Revierverflechtung. Denn ausgehend von den Überlegungen, die ich auch in der letzten Folge zur Geschichte der 1990er Jahre im Mitteldeutschen Revier dargelegt habe, ist die Überlegung, dass in der Deindustrialisierungsgeschichte in West- und Ostdeutschland seit den 60ern, beziehungsweise dann mit der Dynamisierung und dem Strukturbruch in den 1990er Jahren, eine spezifische Perspektive sich durchgesetzt hat, auf Deindustrialisierung und auf Industrie zu gucken, nämlich eben im Modus des Regionalen. Das hat sich paradigmatisch durchgesetzt das leuchtet wahrscheinlich unmittelbar ein, eben im Ruhrgebiet, wo diese Vorstellung, es gäbe eine Industrieregion, die einen Wandel, einen tiefgreifenden Wandel durchlebt, sich eben am deutlichsten manifestiert hat und auch in entsprechende Geschichtsvermittlungen, öffentliche Darstellung von Geschichte, eine Geschichtskultur eben gegossen hat. Diese Vorstellung von Industrieregionen kommt, hat jetzt selbst eine Geschichte, die führt zurück in die 1920er Jahre und in die Geschichte der Raumplanung und der Entstehung der eben genau der Wirtschafts- und Raumplanung im Deutschen Reich, also in der Weimarer Republik. Und diese, so habe ich, würde ich mit Blick auf die Deindustrialisierungsgeschichte argumentieren, diese Region, also diese Vorstellung, dass sich wirtschaftlicher Wandel vor allem auf regionaler Ebene äußert, ist eben eine Vorstellung, die besonders in Deindustrialisierungsprozessen virulent wird, da Bedeutung erhält, weil sich dadurch wirtschaftlicher und sozialer Wandel eben auch steuern lässt und auch industriekulturell, sagen wir mal, einfangen lässt. Das wiederum aber stärkt oder prägt unseren Blick auf die Geschichte. Und das hat bei Industrieregionen, die, sagen wir mal, monoindustriell und auch monolithisch funktioniert haben oder vermeintlich monolithisch, auch da kann man da ein großes Fragezeichen dran setzen, funktioniert das in einer gewissen Weise? Das funktioniert also zum Beispiel im Ruhrgebiet, das hat funktioniert oder scheint zu funktionieren im Saarland. Der Braunkohlenbergbau aber bietet eine zentrale Herausforderung. Und die zentrale Herausforderung liegt eben daran, dass es nicht die eine Braunkohlenregion in Deutschland gibt, sondern dass wir eben, das ist schon gar nicht so einfach zu beantworten, je nach Zahlen und je nach Zählung haben wir 3 bis, man könnte vielleicht sagen, 5 oder 6 Braunkohleregionen in Deutschland. Also das Investitionsgesetz Kohleregionen, das jetzt den aktuellen Strukturwandelprozess moderiert und den Ausstieg aus dem Braunkohlentagebau organisieren soll und begleiten soll, geht von 3 Braunkohlerevieren aus. Das ist, glaube ich, die heute auch bekannteste Zählung, also eben das Rheinische Revier, das Mitteldeutsche Revier und das Lausitzer Braunkohlerevier. Wobei, das muss dazu gesagt werden, das Mitteldeutsche Revier in dem Fall auch das sogenannte Helmstedter Revier, also an der niedersächsisch-sachsen-anhaltischen Grenze nördlich von Halle gelegen, also nicht im engeren mitteldeutschen Revier zwischen Leipzig und Halle gelegen, einschließt. Diese Zählung wiederum, diese, man könnte sagen, Dreiteilung des Braunkohlenbergbaus ist eben eine sehr, sehr junge Vorstellung. Das ist eigentlich eine Vorstellung, die allenfalls auf die 90er Jahre zurückzuführen ist, wenn sie nicht sogar erst, das müssen wahrscheinlich dann ZeithistorikerInnen in 40 Jahren eruieren, wenn sie nicht sogar erst im Zuge der Verhandlungen rund um das Investitionsgesetz Kohleregionen entstanden ist. Denn ältere Zählungen sahen ganz anders aus. Da haben wir Reviere, also wir haben viel mehr Reviere. Es gab noch das hessische Braunkohlenrevier, das in der Bundesrepublik, also in Westdeutschland, auch noch als eigenes Revier geführt wurde, Wir haben das Oberpfälzer Braunkohlenrevier. Wir haben ein mitteldeutsches Revier, das in der Zählung oder in der Betrachtungsweise der Weimarer Republik auch die Lausitz zumindest in weiten Teilen mit einschließt. Und ein ostdeutsches Braunkohlenrevier, das sozusagen östlich von Frankfurt an der Oder liegt. Also was ich damit sagen will, ist, die Raumwahrnehmung, die Zählweise von Revieren verschieben sich in der Geschichte. Und meine Überlegungen konzeptioneller Art tragen genau dieser Verschiebung Rechnung. Sie gehen nämlich von der Annahme aus, dass der Braunkohlenbergbau als eine zentrale schwerindustrielle Branche der deutschen Geschichte auch eine neue Erzählweise braucht. Sie muss nämlich eben diesen Regionenbegriff selbst historisieren. Und das führt mich eben zum Begriff der Revierverflechtung. Wenn wir nämlich eine Branche haben, die sich über mehrere Reviere, über mehrere Regionen erstreckt, liegt ja zunächst einmal die Arbeitshypothese nahe. Und um die geht es dann am Ende? Die Arbeitshypothese nahe, dass es zwischen diesen Regionen Verflechtungen und Austausch gibt, dass wir also die Geschichte dieser Branche nicht als Geschichte des Braunkohlenbergbaus im mitteldeutschen Revier, Geschichte des Braunkohlenbergbaus im rheinischen Revier und so weiter und so fort, sondern dass wir das eben über alle politischen Zäsuren hinweg als eine Geschichte dieser Branche betrachten, die man eben als transregionale Geschichte erzählen muss. Und dazu dient mir eben der Begriff der Revierverflechtung. Und ich habe das jetzt in diesem Vortrag, der Grundlage ist für diesen Podcast und in dem Aufsatz, der dann auch dazu kommen wird, habe ich das eben einmal versucht, Beispiel der Verbandspolitik, kommen wir gleich vielleicht nochmal zu, ein klassisches Thema der Wirtschafts- und Sozialgeschichtsschreibung, einmal durchzubuchstabieren, was eine solche transregionale Perspektive eigentlich bedeutet, was das für Perspektiven eröffnet, was das für Lesarten eröffnet, was das eben für die einzelnen Reviere bedeutet, was das aber auch für die Geschichte dieser Branche in ihren weiteren Bezügen und in ihren weiteren Perspektiven bedeutet.
Nachdem jetzt die geschichtswissenschaftlichen Grundbegriffe geklärt sind, kommen wir zum Zeitraum. Der Vortrag selber, das hatte ich gesagt, ging um die Zeit der Weimarer Republik bis zur deutschen Teilung. Diese Verflechtung einerseits auf einer informellen, später auch auf einer formellen Ebene mit den Verbänden, die ist aber schon älter als die Weimarer Republik. Das beginnt schon in oder sogar vor der Kaiserzeit.
Genau, also die Geschichte der Verbandsorganisation, das heißt die Geschichte der unternehmerischen Zusammenschlüsse zur Organisation der wirtschaftlichen Interessen dieser Branche, des Braunkohlenbergbaus, kennt verschiedene Vorläufer, die zum Teil eben, wie gesagt, vor die Geschichte des Kaiserreichs zurückreichen und die natürlich eng verbunden sind mit der Industrialisierungsgeschichte des Braunkohlenbergbaus. Unternehmensverbände stellen natürlich in dem entstehenden Wirtschaftssystem und großindustriellen Wirtschaftssystem wichtige Säule der Selbstorganisation dar und natürlich der Interessensvertretung und organisieren eben die Interessen einer Branche gegenüber dem Außen dieser Branche, also etwa gegenüber der Politik, gegenüber der organisierten Arbeitnehmerschaft, gegenüber der Arbeiterbewegung, gegenüber der Politik im Reich, aber auch gegenüber etwa Kommunen oder den Provinzen und Ländern. Und diese Organisationsfrage der Unternehmen, diese Abstimmungsfrage, die wird stellt sich in allen Branchen im Rahmen der Industrialisierung und im Falle des Braunkohlenbergbaus erweist sich die Frage nach den Frachttarifen als zentral, denn der Braunkohlenbergbau ist in seiner Geschichte, wo man die auch immer beginnen lassen möchte, da gibt es eigene Diskussionen zu. In jedem Fall ist der Braunkohlenbergbau eben sehr lange eine sehr lokale Angelegenheit, das heißt ein sogenannter Bauernbergbau, der eben im lokalräumlichen Umfeld wird Braunkohle gewonnen, eben auch nur zeitweise im Jahr. Also wenn man sozusagen nicht auf dem Feld arbeiten kann, dann baut man für den eigenen und für den lokalen Nahbedarf, baut man Braunkohle ab, um die dann eben auch im Nahbereich zu vertreiben. Im Mitteldeutschen Revier, das in der Industrialisierungsgeschichte das erste Braunkohlenrevier ist, gibt es die sehr frühe Dynamisierung durch die entstehende Rübenzuckerindustrie, die eben sehr hohen Brennstoffbedarf hat, und dadurch wächst dieser Bauerngrubenbergbau schon vergleichsweise früh, also mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, schon über die kleinwirtschaftlichen Rahmen hinaus und kommt dann relativ bald in größere regionale Rahmen, und da entstehen dann zum Beispiel 1880 entsteht im Norden Sachsen-Anhalts, also in Magdeburg, der für das Magdeburg-Halberstadt-Helmstädter Revier ein Unternehmensverband, dann vor allem um die Folgen der Gründerkrise abzufedern und um die Frage der Frachttarife zu klären. Frachttarife, das bedeutet, die Interessen der Unternehmen daran zu organisieren, nach welchen Tarifen die Bahnen beziehungsweise dann später die Reichsbahn die Kohle transportiert. Denn die Braunkohle ist natürlich als Brennstoff mit vergleichsweise niedrigem Brennwert, also im Vergleich zu etwa zur Steinkohle, ungleich teurer. Und die Idee ist eben immer, günstigere Frachttarife durchzusetzen. Die Unternehmensverbände organisieren natürlich auch, das habe ich in meinem Vortrag etwas ausgeklammert, das wäre aber auch sehr spannend, organisieren natürlich auch die Absatzfrage, also das, was dann später unter Kartellierung und Syndizierung fällt, also die Entstehung der Kohlensyndikate. Und das ist dann sozusagen der große zweite Tätigkeitsbereich neben der politischen Organisation der Branche. Und diese Schrittmacherfunktion des Mitteldeutschen Reviers in der Verbandsorganisation äußert sich dann letztlich darin, dass sich 1895 in Halle der Deutsche Braunkohlenindustrieverband, also der sogenannte DEBRIF, gründet als die zentrale Unternehmensorganisation des Braunkohlenbergbaus. Und diese Wurzel ist interessant, denn der DEBRIF versteht sich als zentrale Interessensorganisation des deutschen Braunkohlenbergbaus und organisiert auch in der Tat im Jahr 1885 nach den Produktionszahlen rund 95% der Braunkohleproduktion des Kaiserreichs. Das spiegelt aber vor allem das absolute Übergewicht des Oberbergamtsbezirks Halle in Preußen innerhalb der Produktionszahlen des Braunkohlenbergbaus. Zu diesem Zeitpunkt, also um das irgendwie in Relation zu setzen, also 1885 produziert der Oberbergamtsbezirk Halle 75% der gesamten Braunkohleproduktion des Kaiserreichs, während zu diesem Zeitpunkt im Oberbergamtsbezirk Bonn, also im Rheinischen Revier, nur 2,5% der Gesamtbraunkohleproduktion geleistet wurden. Also sozusagen die Welt der Braunkohle war zu diesem Zeitpunkt vor allem eine mitteldeutsche Situation. Dynamisch für die Verbandsentwicklung im mitteldeutschen Revier wirkt auch die Nähe der Elbe, die als Wasserstraße immer ein Weg bot, um der böhmischen Braunkohle, die bessere Brennwerte hat als die mitteldeutsche und die Lausitzer Braunkohle, die eben der böhmischen Braunkohle den Weg in das Deutsche Reich ermöglicht hat, also über die Verschiffung über die Elbe und die damit den Konzernen der Petschek-Familie beziehungsweise der Petschek-Familien, also das ist eine jüdische Familie von Kohlengroßhändlern, die in Aussig und in Prag sitzen und eben die böhmische Braunkohle vertreiben. Und das wird schon im Kaiserreich mit zum Teil auch nur sehr gering verhohlenem Antisemitismus diskutiert, dass man eben dieser Außenhandelsgefahr, die dieser reichsdeutschen Branche droht, dass man der eben entgegenwirken müsse. Und ein Weg, der dann gefunden wird, ist sozusagen die Braunkohleveredelung, also der Umschwung weg von den Rohbraunkohlen hin auf die Verschwelung, auf Paraffinprodukte, auf Ölprodukte, später dann natürlich, und das wird dann entscheidend, auf die Brikettproduktion. Die Briketts ermöglichen dann stark, dass man sozusagen überregional oder zumindest im weiteren regionalen Rahmen die Braunkohlen absetzt. Und das wiederum schmälert die Absatzbedingungen für die böhmische Braunkohle, wodurch die Petschek-Familien dann auch um 1911, 12, 13 und dann im Ersten Weltkrieg anfangen, innerhalb des Deutschen Reiches Braunkohleunternehmen aufzukaufen. Die Werschen Weißenwälzer Braunkohlen AG zum Beispiel in Halle, die Anhaltischen Kohlenwerke in Halle, die zum Beispiel die Hubertus Braunkohle im Rheinischen Revier, das ist aber erst dann in den 20er Jahren. Für die Verbandsentwicklung im Rheinischen Revier, also es läuft im Kaiserreich eben noch getrennt, also in Halle 1885 eben, wie gesagt, der DEBRIF. 1893 gründet sich der Verein für die Interessen der rheinischen Braunkohlenindustrie als eben zentraler Verein der rheinischen Braunkohlenwerke. Und für die Verbandsdynamik und Verbandsentwicklung im Rheinischen Revier ist am Ende entscheidend die Nähe zum Ruhrgebiet und den entsprechend dort ansässigen Unternehmensverbänden, nämlich dem Bergbauverein in Essen und dem Verein zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen, also dem sogenannten Langnam-Verein, in denen beide die rheinischen Braunkohleunternehmen, die auch auf Kapitalseite vielfältig verquickt waren mit der Ruhrindustrie, ihre politische Interessensorganisation gesehen haben und folgerichtig war auch für den rheinischen Braunkohlenbergbau bis 1940 das Verbandsorgan, also die Verbandszeitschrift, war die in Essen erscheinende Glück auf, während für den Debriff, der Debriff 1902 in Halle im Knappverlag die Zeitschrift Die Braunkohle gründet. Also wir haben sozusagen ob der regionalen Konstellation, also Anlehnung ans Ruhrgebiet einerseits, sozusagen böhmische Konkurrenz andererseits, verschiedene Verbandspfade. Das heißt aber auch, also auch wenn auf Verbandsebene im Kaiserreich die Verflechtungen eben noch nicht so stark sind, heißt das aber nicht, dass es keine gab. Also es finden sich eine ganze Reihe Beispielen, zum Beispiel der Erfinder der Brikettpresse, der sogenannten Exter-Presse, Karl Exter, sorgt auch für die Inbetriebnahme der ersten Brikettpresse im Rheinischen Revier, also der ersten Brikettfabrik. Karl Gruhl wird vielleicht im Rheinischen Revier auch noch einigen ein Begriff sein, also die Gruhl-Werke. Gruhl war ein Braunkohleindustrieller, der aus Weißenfels stammt, südlich von Halle. Oder Konrad Piatschek, ein um 1900 aufstrebender junger Bergbauingenieur, organisiert, also sozusagen studiert in Freiberg, will dann sozusagen Ohren verdienen und geht dann ins Rheinische Revier und organisiert den Aufschluss der Wille-Tagebauer, also sozusagen der Südtagebauer südlich von Köln, die schon in den 1960er Jahren rekultiviert werden, bevor er dann zurück nach Halle kommt und dann in den 20er Jahren die Führung des Debriff übernimmt. Und wir haben also derartige Lebensläufe, ließen sich eine ganze Reihe anführen, wo wir eben Akteure haben, die zwischen den einzelnen Revieren hin und her sprangen. Und wir haben also sozusagen zwei organisatorisch verschiedene Wurzeln, aber schon da zeigen sich die branchenüblichen und branchenimmanenten Verflechtungen, könnte man sagen.
Diese Verbände, was haben die konkret gemacht? Was war deren selbstgesetzte Aufgabe? Was war die Rolle in der Wirtschaft?
Also die Verbände erfüllen, wie schon gesagt, Funktionen nach innen und nach außen. Nach innen geht es, einerseits fungieren die, wie gesagt, als Ausgangspunkt, als Nukleus der Kartellierung. Das heißt, die Verbände beginnen versuchen die übermäßige Konkurrenz durch übermäßige Preiskämpfe zu unterbinden und versuchen gemeinsame Vertriebsstrategien und Vertriebswege durch Kohlenhandel zum Beispiel zu etablieren. Die Verbände organisieren nach innen, das wird dann vor allem in den 20er Jahren interessant, den Wissensaustausch. Das heißt, es sind auch Fachverbände, die dann technische Tagungen organisieren, auf denen dann eben technische Fachprobleme diskutiert werden, um sozusagen für einen einheitlichen Wissensstand einer Branche zu sorgen und nicht eben die Konkurrenz die gemeinsame Lösung von Aufgaben nicht durch die Konkurrenz zu ersticken. Und nach außen vertreten die Verbände natürlich die Branche im öffentlichen und im politischen Raum, also durch Medien, also sozusagen das, was zu dem Zeitpunkt Propaganda heißt, also durch Werbemaßnahmen für die Branche gegenüber der Politik in Infrastruktur oder sozusagen Gesetzgebungsfragen, also das, was man heute Lobbyarbeit nennen würde, das machen eben diese Verbände. Und sie organisieren die Arbeits- und Sozialbeziehungen und die Berufsausbildung in den jeweiligen Branchen. Also sie haben Streikkassen für die Unternehmen. Also wenn sozusagen ein Unternehmen bestreikt wird oder mehrere, dann werden Umsatzeinbußen eben durch diese Streikkasse ausgeglichen. Es ist eine Rentenorganisation, also bei diesen Unternehmensverbänden sind die Angestellten Rentenkassen organisiert. Es wird versucht, eben auch eigene Forschungsinstitute aufzubauen, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Also es ist sozusagen der übergreifende Abstimmungsprozess einer Branche nach innen und nach außen, der über diese Verbände geleistet wird.
Gab es denn da einen großen Unterschied zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik oder haben wir den Bruch wirklich erst 1933 mit der NS-Machtübernahme?
Also was in den 20er Jahren in jedem Fall dazukommt, und das ist ein Ergebnis der Rationalisierungseuphorie oder der Rationalisierungsangst, je nachdem, der 1920er Jahre sind eben die sogenannten technischen Tagungen. Also sowohl der Debriff, sehr systematisch organisiert ab Mitte der 1920er Jahre, sogenannte technische Tagung. Der Rheinische Braunkohlenbergbau versucht das auch ein, zwei Jahre, das geht aber dann relativ schnell wieder ein, solche technischen Tagungen zu organisieren, auf denen eben Fragen konkreten Abraumentwicklung, also sozusagen Fördertechnik, Abraumtechnik und so weiter organisiert wird, aber wo auch allgemein wirtschafts- und sozialpolitische Fragen diskutiert werden. Und das ist natürlich für die Verbandsorganisation ein zentrales Instrument, um sich selbst zu organisieren und auch um die Branche gegenüber zum Beispiel der in der Weimarer Republik ja immer sehr virulenten Sozialisierungsforderung abzuschirmen. Und dazu kommt natürlich in den 20er Jahren die starke Einbindung der Verbände eben als Tarifpartner gegenüber den Gewerkschaften und sozusagen eine Funktion, die in diesem korporatistischen System, das heißt eben auf Verbänden aufgebaut, also wir haben die Gewerkschaften auf der einen Seite, wir haben die Unternehmensverbände auf der anderen Seite, kommt den Verbänden eben eine ganz zentrale Rolle im Aufbau der Wirtschaft zu. Und das ändert sich 1933 beziehungsweise 1934 mit dem Gesetz zur Vorbereitung des organischen Aufbaus der deutschen Wirtschaft, mit dem die verbandspolitische Funktion stark beschnitten wurden, also sozusagen Tarifverhandlungen, Streikkasse, derartiges war dann ab dem Moment völlig obsolet und auch die Wirtschaft wird, also die Verbände werden nicht systematisch aufgelöst, aber die Verbandsstrukturen werden umgebildet, also es kommt zur Gründung der Wirtschaftsgruppen und darin wird der Braunkohlenbergbau in der Wirtschaftsgruppe Bergbau organisiert und wird damit am Ende, also die Wirtschaftsgruppe Bergbau ist unter der Dominanz des Steinkohlenbergbaus und wird dann sozusagen als Fachgruppe Braunkohlenbergbau, die wiederum in Bezirksgruppen unterteilt ist, eben dem Steinkohlenbergbau, der Fachgruppe Bergbau, die Steinkohlenbergbau dominiert ist, untergeordnet. Interessant ist aber, wie das passiert. Nämlich die Bezirksgruppe Mitteldeutschland ist, dabei handelt es sich um eine Neugründung, die allerdings fast zu 100% in Personalunion mit dem Debriff steht. Also der Debriff verliert zwar seine Funktionen, die er für die Branche, insbesondere im Mitteldeutschen Revier, gehabt hat. Der Debriff tagt aber zum Beispiel immer vor oder nach der Bezirksgruppe Mitteldeutschland. Also wir haben da eine sehr, sehr starke Personalunion, die noch stärker wird und das Gewicht des Debriff wird dann wieder stärker, noch größer, beziehungsweise der Bezirksgruppe Mitteldeutschland ab dem Zeitpunkt, als dann, das ist 1942, die Bezirksgruppe Sudetenland eben der Bezirksgruppe Mitteldeutschland zugeschlagen wird. Im Rheinischen Revier wiederum wird der Verein für die Interessen des Rheinischen Braunkohlenbergbaus wird als Wirtschaftsgruppe anerkannt. Also da gibt es keine Parallelstruktur, die entsteht, sondern es gibt sozusagen eine 1:1 Übersetzung in die Bezirksgruppe Rheinland, der Fachgruppe Braunkohlenbergbau in der Wirtschaftsgruppe Bergbau. Und das wiederum mündet dann in zahlreiche Austauschprozesse, kann man eine ganze Reihe nennen und eine ganze Reihe beobachten, die dann sich im Laufe der 1930er Jahre intensivieren. Ein Beispiel, das sich finden lässt, ist etwa die Umsiedlungsfrage, die natürlich in den 30er Jahren, späten 20ern und in den 30er Jahren das erste Mal akut oder erstmals akut wird und es kommt dann zuerst im Mitteldeutschen Revier und in der Lausitz zu konkreten Umsiedlungen. Und 1939, 1940 steht in der Nähe von Köln die Umsiedlung von Bottenbroch, also Stadtteil der heutigen Gemeinde Thürnich, zur Diskussion. Und die RAG, also die Rheinische Aktiengesellschaft für Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation, sucht da sozusagen Orientierung und wendet sich eben an die Bezirksgruppe Mitteldeutscher Braunkohlenbergbau. Und es kommt dann zum vergleichsweise intensiven Austausch und zu mehreren Besuchen der RAG und der dort zuständigen Unternehmensfunktionäre, die sich dann verschiedene Umsiedlungen im mitteldeutschen Braunkohlenrevier, unter anderem die Umsiedlung von Edderitz in Anhalt, angucken, die eine Umsiedlung ist, die 1936 beschlossen wird und die dann eben als Vorbild für die Umsiedlung von Bottenbruch, nämlich als geschlossene Umsiedlung, funktioniert. Und die Grube Leopold, die das in Edderitz macht, die weigert sich zwar immer von einer Musterumsiedlung, so das Zitat, zu sprechen, aber sozusagen für die Zwecke des rheinischen Braunkohlenbergbaus eignet sich eben dieser Fall Edderitz sehr gut, um eben eine Musterumsiedlung als Vorbild zu haben, also eine geschlossene Umsiedlung mit modellhaftem Neubau eines Dorfes, im Falle von Edderitz zum Teil nach nationalsozialistischen Raumplanungsvorstellungen, wobei davon dann am Ende gar nicht so viel, kriegsbedingt gar nicht so viel zur Umsetzung kommt. Da könnte man auch noch das Beispiel der Bergschulen und der Bergberufsschulen anführen, denn die Berg- und Maschinenschule in Magdeburg zum Beispiel möchte in den späten 30er und frühen 40er Jahren eine Erweiterung haben, möchte also mehr Bergmaschinisten, also sozusagen mehr technisches Personal für die Bagger ausbilden. Und das bringt dann das Reichswirtschaftsministerium dazu, ins Rheinische Revier zu gucken, wie das in Köln organisiert wird. Und in Köln stellt der Referent im Reichswirtschaftsministerium dann fest, in Köln zahlen die Braunkohlebergbauunternehmen diese Bergmaschinenschule fast vollständig privat, während in Magdeburg es sich um eine ehemals königliche Maschinenschule handelt, die hauptsächlich staatlich finanziert ist. Und da wirkt nun diese Revierverflechtung in die andere Richtung, weil nämlich mit diesem Argument, in Köln sei das privatwirtschaftliche Engagement für diese Schule ja viel höher, des Braunkohlenbergbaus, dieses Argument wird dann dem DBRIF bzw. der Bezirksgruppe Mitteldeutschland vorgehalten, eben diese Erweiterung auf ausschließlich Staatskosten zurückzuweisen und zu sagen, so, liebe Braunkohlenunternehmen, wenn ihr mehr Plätze an der Schule wollt, dann müsst ihr aber selber zahlen. Also diese Verflechtung wirkt sozusagen in alle Richtungen. Durch die Literatur, das muss man bei den ganzen dazu sagen, also da gibt es keine grundständigen Forschungen zu, zieht sich eben häufig gelegentlich findet man die Behauptung, es sei Gleichschaltung gewesen, dass 1940 der Rheinische Braunkohlenindustrieverein dem DBRIF beigetreten ist. Und das lässt sich sozusagen quellenmäßig in dieser Form nicht belegen. Was zum Zusammenschluss, also tatsächlich treten 1940 verschiedene rheinische Braunkohlenunternehmen dem DBRIF bei. Und zum Beispiel Gustav Wegge, wichtiger Braunkohlefunktionär aus dem Rheinland, kriegt auch einen Vorstandsposten beim DBRIF in Halle. Und das ist vor allem forschungsstrategisch begründet. Denn um 1940 beginnen auch im Ruhrgebiet, wird begonnen, die Industrie- und Zweckforschung, in dem Fall dann des Steinkohlenbergbaus, auf systematische Füße zu stellen. Also der Steinkohlenbergbauverein, der diese Industrieforschung organisiert, beginnt mit Planungen für und gründet sozusagen ein zentrales Steinkohleforschungsinstitut. Und das versucht nun der Braunkohlenbergbau genauso zu tun, also eine technische Großforschungseinrichtung, sagen wir mal, zu organisieren, die eben die Branchenforschung auf systematische Grundlage stellt. Und das sollte sozusagen dieser Beitritt organisieren. Das heißt, die rheinischen Werke treten bei, ebenso die Werke des Sudetenlandes. Und man möchte nun im Rahmen dieser technischen Tagungen, die dann auch sozusagen reichsweit ausgerichtet werden, also in Berlin, auch mal in Köln, möchte man eben die Industrieforschung im Braunkohlenbergbau systematisieren. Und das steht natürlich vor dem Hintergrund der Erfordernisse der Kriegspolitik. Man braucht neue technische Lösungen zur Ausbeutung noch der letzten Braunkohlevorkommen. Und man möchte sozusagen diese Forschung noch stärker befeuern, indem man zum Beispiel 1944 einen Braunkohleforschungspreis stiftet, der allerdings nur einmal tatsächlich vergeben wird, kriegsbedingt auch nur, also ohne Zeremonie und Ähnliches, sondern es gibt dann sozusagen einen Braunkohleforschungspreis für herausragende Arbeiten auf dem Gebiet der Kohlechemie oder der Kohletechnik, Förderungstechnik und Abbautechnik. der dann aber eben kriegsbedingt führt, bleibt dieser Beitritt dann am Ende vergleichsweise konsequenzlos, zeigt aber das hohe Maß der Branchenintegration bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs.
Und nach diesem Zweiten Weltkrieg haben wir einerseits die Besatzungszeit, in der, ich vermute einfach mal, die Alliierten jetzt nicht so froh waren, wenn es da große Verbände von Großindustrie gab. Und kurz danach kommt es ja auch zur doppelten deutschen Gründung 1949 mit Bundesrepublik und DDR. Und ich denke mal, das wird einer weiteren Revierverflechtung, weiterer Verbandspolitik doch einen ziemlichen Riegel vorgeschoben haben.
Ja, das einerseits, andererseits, wie das so häufig in der Geschichte ist. Also natürlich haben wir auf der Makroebene, auf der Ebene der politischen Geschichte natürlich die deutsche Teilung und die ganz grundsätzlichen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und wirtschaftspolitischen Rahmenentscheidungen, die natürlich mit der Verstaatlichung der Grundstoffindustrie auf dem Gebiet der späteren DDR, also in der sowjetischen Besatzungszone, ganz andere Wege einschlägt als in Westdeutschland, wo der Kohlenbergbau unter die zunächst noch in der britischen Besatzungszone unter die sogenannte Coal Control, später dann die deutsche Kohlenbergbauleitung, also die DKBL, gestellt wird. Also Verbände, der Debre versucht sich noch im Sommer 45 neu zu gründen. Also da gibt es noch letzte Protokolle. Aber dann ist relativ schnell klar, dass eine Verbandsorganisation, wie sie tradiert wurde, in der Form nicht fortgeschrieben wird und kommt dann in Halle. Und dann ist es bezeichnenderweise auch nicht in Halle, wo es eingerichtet wird, sondern in Merseburg, also sehr viel näher an den Tagebauen, zur Gründung der VVB Braunkohle, also Vereinigung Volkseigener Betriebe Braunkohle in Merseburg. Und wenn man sich die Personalpolitik des VVB Braunkohle anguckt, zeigt sich sehr deutlich, dass sehr wenig Personal des vormaligen Debriff in diese neue, dann sozialistische Braunkohlenverwaltung übernommen wird. Es ist sozusagen von der Personalpolitik steht da vor allem die politische Umgestaltung dieser Branche im Mittelpunkt. Also der Generaldirektor wird ein verdienter Kommunist, ein ehemaliger Spanienkämpfer und so weiter und so fort, der auch vorher mit dem Bergbau wenig zu tun gehabt hat. Lediglich auf den unteren Ebenen finden sich, gerade im technischen Bereich, finden sich noch einige Leute, die sich vor 45 in nachgeordneter Funktion beim Debriff. Insofern auf den ersten Blick bricht das ab. Und da gibt es dann natürlich, darum geht es jetzt aber nicht, das sei aber der Vollständigkeit halber erwähnt, es gibt dann natürlich in den Folgejahren, dann werden sozusagen neue Verflechtungen zwischen DDR und BRD auf der Ebene des Braunkohlenbergbaus aufgebaut. Entscheidender aber ist der Umzug des Debriff. Also der Debriff sitzt bis heute in Köln. Und der Debriff, der nun heute in Köln sitzt, ist zumindest auf dem Papier und formal eine Neugründung. Gelegentlich findet man das Jahr 53, es ist aber de facto 1952. Also 1952 wird der Debriff in Köln neu gegründet. Und diese Gründung ist nicht ganz in erheblichem Maße auf die erwähnte Vorgeschichte der Revierverflechtung zurückzuführen, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg eben durch den massiven Elitentransfer, der natürlich zu nicht ganz unerheblichem Maße auch darauf zurückzuführen ist, dass viele der Debriff-Funktionäre in die Organisation der nationalsozialistischen Zwangsarbeit eingebunden waren. Also der Debriff, nie vergessen, also was dieser Unternehmensverband natürlich auch organisiert, ist der Zwangsarbeitereinsatz in den Tagebauen und die Rekrutierung in Anführungszeichen von Arbeitskräften in den besetzten Ostgebieten. Und diese sozusagen vormaligen Unternehmensfunktionäre und Unternehmenseliten, die sehen dann nach 1945 ihre Weiterverwendung vor allem in Westdeutschland gegeben. Und das sieht man auf, lässt sich an verschiedenen Personen, an verschiedenen Verflechtungen eben darstellen. Zum Beispiel Heinrich Hirz, der ehemalige Geschäftsführer des Halleschen Debriff, der auch Redakteur der Zeitschrift Braunkohle war und dann auch erster Geschäftsführer des neuen Debriff in Köln wird. Dazu gehören verschiedene andere Personen. Wilhelm de la Sauce ist ein ehemaliger Funktionär des Debriff, der aber schon aus Gründen, die ich bisher quellenmäßig bedingt noch nicht klären konnte, der seine Funktionen im alten Debriff noch im NS verliert und der dann in der deutschen Kohlenbergbauleitung für die Braunkohleabteilung zuständig wird, also auch ein ehemaliger Hallenser. Und das gilt für Franz Hellberg, der später in der Gründung von Rheinbraun ganz wesentliche Aufgabe erfüllen wird, der aus den anhaltischen Kohlenwerken und den Mittelstahlkonzernen nach Köln wechselt. Also das gilt, sozusagen, um das zu bündeln, das gilt für Unternehmensfunktionäre des Debriff im engeren Sinne, die nach Westdeutschland und damit in den neuen Debriff und ins Rheinische Revier wechseln und sozusagen diesen Übergang organisieren. Das gilt aber auch in einem weiteren Sinne, also zum Beispiel für das geologische Wissen. Also mal mit Martin Schwarzbach kommt 1947 ein Geologe, erhält eben 1947 einen Ruf nach Köln, der vor allem als geologischer Experte für die Oberlausitz in Breslau und in Halle tätig gewesen war. Die zum Beispiel die Maschinenfabrik Buckau aus Magdeburg gründet, also sozusagen die Magdeburger Geschäftsführung geht in die westalliierten Besatzungszonen und gründet eben ein neues Zweigunternehmen der Maschinenfabrik Buckau, in Neuss und später dann in Grevenbroich. Und wo dann zum Beispiel der Erfinder und Entwickler, Konstrukteur der Abraumförderbrücke in der Lausitz, Wilhelm Ries aus Lauchhammer, der geht eben auch ins Rheinische Revier und bringt sozusagen maschinentechnische Erfahrung mit. Und da, das ließe sich sozusagen noch beliebig fortsetzen. Es gibt noch verschiedene andere Geologen. Und am deutlichsten kann man es vielleicht darin sehen, dass sogar der Verlag der Braunkohle, also der Zeitschrift, der Knapp-Verlag, wird eigentlich ein hallischer Verlag, wird 1950 durch Karl Knapp in Düsseldorf neu gegründet und verlegt dann ab, wenn ich mich nicht irre, 1951 1950 die Braunkohle als Zeitschrift neu in bewusster Anknüpfung an die hallische Zeitschrift, die Braunkohle, und der Debriff Köln, also der neue Debriff, knüpft ebenso an die Tradition der technischen Tagungen an. Also mit der 1953 wird die 21. technische Tagung des deutschen Braunkohlenbergbaus durchgeführt. Also die Zählung 21 verweist eben auf die technischen Tagungen, die bis 1943 dann in den letzten beiden Kriegsjahren, also kriegsbedingt, nicht mehr durchgeführt werden. Also man knüpft auf ganz vielen Ebenen an die hallische Tradition an. Das eben, wie gesagt, personell, auf Ebene des Wissens, aber auch auf technischer Ebene. Und das könnte man könnte eben sagen, naja, das ist alles eine Episode und na klar, fliehen oder wechseln exponierte Vertreter des alten Braunkohlenbergbaus nach 1945 ihr Revier und ihre Wirkungsstätte angesichts der Verstaatlichung in der sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR. Das greift aber, wenn man sich die Geschichte des Rheinischen Reviers vor Augen führt, zu kurz. Denn diese Verschiebung entfaltet ganz wesentliche Bedeutung. Denn im Rheinischen Revier steht 1945 also in den 40er Jahren, die wesentliche Entscheidung, die dann in den 50er Jahren getroffen wird, an, nämlich wie es weitergeht. Also die Ausbeute im bisherigen Tagebau wird schlechter. Und mit dem Schacht Union 103 hat man schon versucht, noch im NS Tiefbau, also sozusagen wie auf Steinkohle mit Schachtanlagen untertägig voranzutreiben. Und das ist natürlich wenig kontrovers, aber auch wenig kosteneffizient. Und die Entscheidung, die dann in der Nachkriegszeit fällt, ist eben die Entscheidung für den Tieftagebau. Das heißt also die Entscheidung für das, was eben heute den Braunkohlenbergbau im Rheinischen Revier ausmacht, also die Tagebaue Hambach, Inden, Garzweiler und so weiter und so fort. Und was die Geschichte dieses Elitentransfers nach 45 zeigt, ist, dass, und das ist wirklich, wenn man sich die technischen Tagungen der späten 40er Jahre in Köln anguckt, wird genau eben diskutiert, welche Erfahrungen aus den Großtagebauen im Geiseltal südlich von Halle, welche Erfahrungen aus der Lausitz man für den Tieftagebau im Rheinland fruchtbar machen kann. Also zum Beispiel der Ingenieur Erwin Gärtner, der später noch eine sehr wichtige Rolle bei Rheinbraun bzw. RWE spielt, die bringen alle ihre Erfahrungen aus den ungleich größeren Tagebauen des Mitteldeutschen bzw. des Lausitzer Reviers mit und bringen das ein in die dann politisch gefällte Entscheidung, den Tagebau im Rheinischen Revier im Tieftagebau fortzusetzen. Und in diesem Sinne ist die Entscheidung für den Tieftagebau in Nordrhein-Westfalen auch eine Entscheidung, die eben über den Debriff und diesen Eliten- und Wissenspersonentransfer organisiert wurde. Und das wiederum ist eben eine Geschichte, die sich, wie ich eben argumentiere, nur verstehen lässt, wenn man die Geschichte des Braunkohlenbergbaus eben aus der Perspektive der Revierverflechtung erzählt.
Diese Revierverflechtung, die haben wir jetzt sehr chronologisch, sehr pragmatisch besprochen. In Ihrem Vortrag hatten Sie da noch eine kleine Anekdote, das Beispiel einer kleinen Kröte. Können Sie diese Anekdote zum Abschluss noch einmal schildern?
Sehr gerne. Also ich beschäftige mich viel neben der Verbandspolitik, die jetzt bei diesem Vortrag und bei dem Aufsatz, der da entstehen wird, im Mittelpunkt steht, beschäftige ich mich viel mit der Geschichte geologischen Wissens. Ich erwähnte auch Martin Schwarzbach, den später dann in Köln lehrenden Geologen, der auch aus der Braunkohlengeologie kommt. Also ich beschäftige mich viel mit der Geschichte von geologischem Wissen im Braunkohlenbergbau. Und ein wesentliches Phänomen des Braunkohlenbergbaus ist es, dass überall dort, wo Braunkohle gewonnen wird, dauert es nicht lange und es tauchen Fossilien auf. Und diese Fossilien dienen einerseits sozusagen zur Belehrung und Unterhaltung in Fragen der Naturgeschichte, zur Aneignung der Region und zur Bildung von Regionen, also sozusagen es geht um die Herstellung von regionaler Identität durch Naturgeschichte. Und auch in dieser Geschichte, auch diese Geschichte muss man und sollte man eben unter der Perspektive der Revierverflechtung erzählen, denn Ausgangspunkt dieser Fossilienfunde, also sozusagen gibt natürlich eine sehr lange Geschichte der Naturgeschichtsschreibung, aber die ist eben auch sehr stark verbunden mit frühen Braunkohlegruben, nämlich etwa der Grube Rotz. Das ist eine Braunkohle-Schiefergrube im Bergischen Land, also in der Nähe von Siegen, in der schon im 19. Jahrhundert Fossilien gefunden werden. Und so steht dann, und das ist die sinnbildlich für diese Perspektive, die ich vorschlage und die mir weiterführend scheint, so steht dann 1850 ein hallischer Paläontologe, nämlich Christian Gottfried Giebel, vor dem Naturwissenschaftlichen Verein in Halle und bestimmt, das funktioniert im 19. Jahrhundert noch sehr als soziales Ereignis, also er bestimmt ein Fossil, eine Kröte, den Paläophrynus tschudi, den bestimmt er vor den anwesenden Vereinsmitgliedern. Er beschreibt dieses Fossil und geht auf bisherige Versuche der Taxonomie, also der Einordnung dieser Krötenart in bestehende Gattungs- und Artenstrukturen ein. Und diese Kröte, die er präsentiert, ist nämlich eine Kröte aus der schiefrigen Braunkohle des Siebengebirges. Und Christian Gottfried Giebel bestimmt diese Kröte nämlich eben in Dialog mit, oder also so, darauf bezieht er sich sehr intensiv, er diskutiert sehr intensiv die Überlegungen des kurz zuvor verstorbenen Rektors der Universität Bonn, nämlich August Goldfuß. Und das ist natürlich dient einerseits als Anekdote, die irgendwie diese Verflechtung, die schon offensichtlich um 1850 auf der Ebene des geologischen Wissens überdeutlich war. Also man sitzt in Halle und diskutiert eine Kröte aus der Braunkohle des später dann Rheinischen Reviers, um sozusagen der Welt und dieser Ressource Braunkohle irgendwie einen naturhistorischen Sinn zu geben. Und das zeigt eben die tiefe Verflechtung, die sich auch neben der Verbandspolitik eben auch, so würde ich argumentieren, auf der Ebene des geologischen Wissens und der Vorstellungen von Natur und Regionalgeschichte zeigen.